Ich führe eigentlich Beziehungen. Ich führe Beziehungen und manage Energien und Egos. Wann hat eine Persönlichkeit eben welchen Raum und welchen braucht sie auch, um sich da gut entfalten zu können, damit eben genau das, was wir alle so schätzen, was uns so daran fasziniert, damit das fließen kann.
Hey und herzlich willkommen zu drei Fragen von Elvis, meinem Podcast und inneren Kompass, den mir mein damals 6-jähriger Sohn Elvis schenkte, als er mir eines Morgens diese drei Fragen unangekündigt auf einen Zettel schrieb. Das machst du gerne. Was kannst du gut? Und was findest du cool? Darüber möchte ich mit Menschen sprechen, die auf dem Weg sind, ihren Platz, Sinn und ihr Warum im Leben bereits gefunden oder sich beruflich und persönlich vielleicht schon mehrfach neu erfunden haben oder gerade mittendrin sind. Wie ich vielleicht schon das ein oder andere Mal erwähnte, mag ich Menschen, die in ihrer Tätigkeit im Showgeschäft ganz viel Mensch bleiben. Nicht unbedingt durch Lautstärke überzeugen, sondern empathisch und von innen heraus agieren. Und das in einem Umfeld, wo der Erfolg und die Erwartungen im Außen allgegenwärtig sind. Mein heutiger Gast, die wunderbare Elena Schirm, ist so jemand. Und obwohl wir schon mal gemeinsam für eine erfolgreiche Musikshow im deutschen Fernsehen gearbeitet haben, habe ich durch unser Gespräch heute ganz viel Neues mitgenommen. Und ich finde es sehr inspirierend, wie reflektiert und offen Elena über ihren Weg, ihre Passion und ihre weiteren Pläne spricht. Ich freue mich, dass du da bist. Guten Morgen, liebe Elena.
Hallo.
Es ist aufregend, weil ich glaube, wir dürfen das sagen. Das ist mein, für dich ist das ja Routine, aber mein erstes Telefon-Podcast-Gespräch. Remote heißt es, glaube ich, heutzutage.
Ich freue mich, dass ich der erste Gast remote bin. Danke ja. Für die Einladung, Jan.
Ich habe das auch deswegen so ausgewählt, weil ich natürlich weiß, dass ich da auf deine Erfahrungen zählen kann und du mich da schon irgendwie hier so durchleiten wirst. Und insofern bin ich da absolut absolut guter Dinge. Irgendwie habe ich den Impuls, dass auch in diesem Fall ich eigentlich gerne starten möchte mit der Frage, hilf mir mal eben. Woher kennen wir uns?
Woher kennen wir uns? Es ist der Voice-Kosmos, das Voice-Universum, da wo ich hauptsächlich arbeite. Da sind wir uns. Hilf du mir mal, wie viele Jahre das jetzt her sind. Also ich bin seit 2015 da, mache Voice Kids und The Voice. Und irgendwann in dieser Zeitspanne sind wir uns über den Weg gelaufen im Backstage-Bereich.
Richtig.
Bei den Coaches.
Ja, ich muss ja sagen, das ist ja für mich auch eine Station, die eine große Tragweite für ganz viele Dinge in meinem Leben hat. Diese The Voice-Station, die 2011 anfing tatsächlich, in dieser ersten Staffel damals, The Voice of Germany. Und ich bin 2018, nachdem ich 4 Jahre überhaupt nicht da war, mal wieder zu euch nach Adlershof gekommen, weil ich Sidecoach war bei Bosshaus, bei The Voice Senior. Und da müssen wir uns über den Weg gelaufen sein. Dann kam The Voice Kids und da warst du, glaube ich, schon in der Position, in der du jetzt
genau.
Auch bist.
Genau. Das war, müsste dann, ja, das stimmt. Das kommt dann mit 2018 ganz gut hin. Da habe ich das übernommen, die Artist and Label Relations da. Und
herrlich.
Das ist dann die schöne Schnittmenge, in der wir uns getroffen haben.
Ja, total. Ich muss sagen, in diesen Jahren, als ich dann wieder da war, als wir uns dann da auch getroffen haben, war ich, glaube ich, gar nicht so häufig da. Ich war gar nicht so häufig da im Backstage-Bereich und wir haben uns wahrscheinlich auch nie wirklich länger unterhalten, wenn ich mich so recht erinnere. Wir haben bis zu uns E-Mails geschrieben, da ging es um fachliche Dinge, die es im Rahmen deines Jobs und meines Jobs da zu tun gab. Da haben wir uns abgestimmt, das war immer sehr nett. Aber wir haben uns nie so wirklich ausführlich unterhalten. Und jetzt, wo ich über deinen Podcast, den du mit Sebastian Merget zusammen machst, mit Schirm, Charme und Merget, den ich sehr mag und dem ich sehr folge, während ich diese Folgen hörte, kam ich immer wieder so aufs Stichwort und dachte mir, hatte dich dann so vor mir und dachte mir, die Elena, ja. Passt zusammen. So das, was du da verkörperst und das, wie du damals so auf mich gewirkt hast, ohne dass wir viel miteinander zu tun hatten, das ist herrlich. Und Elena ist irgendwie auf dem Weg. So. Die strahlt sowas aus, was ich sehr inspirierend finde. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du in diesen Podcast drei Fragen von Elvis gekommen bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf. Und danke, wie du mich siehst. freut mich. Also finde ich total schön, weil das doppelt auch, das deckt sich mit meinem Gefühl, was ich habe, wenn ich Menschen kennenlerne. Und da hast du recht gehabt. Wir haben uns tatsächlich nicht total deep dive, also so in die Tiefe gehend oder ausführlich unterhalten. Aber ich finde, man merkt ja recht schnell, ob man zu Leuten so eine gewisse Connection hat. Mhm. Oder ob die gleich schwingen oder gleich ticken. Das wirkt ja ganz instinktiv. Da brauchen wir gar nicht viele Fragen für stellen, wenn man eine gewisse Empathie oder einen offenen Kanal für sowas hat.
Total.
Und da doppelt sich gerade, wir haben jetzt ja kurz vorher mal gesprochen, deckelt sich schon mit dem, was ich so als Empfinden von dir hatte. Und das finde ich ganz schön, dass das sich so bestätigt hat.
Das freut mich total. Es ist ja so, dass meine Podcast-Idee, um die ich mich sehr lange rumgedrückt hatte, auch so ein bisschen damit zu tun hatte, dass ich selber in so einer Situation war, dass ich so ein bisschen rückblickend dachte, was habe ich eigentlich so gemacht die letzten Jahre? Und was möchte ich eigentlich noch so machen die nächsten Jahre? Und habe ich ganz viel so gedacht, so, okay, das ist gut gelaufen, das habe ich gemacht, das könnte ich jetzt alles so weitermachen. Aber stehen da vielleicht auch mal so ein bisschen noch, stehen da noch Veränderungen an? Und was waren so eigentlich die Stationen? Und wie ich eben schon sagte, war The Voice of Germany für mich halt so auch so eine totale Selbsterkenntnis-Station, weil ich da merkte, okay, das ist hier zwar ein natürlich total kommerzielles Format, wo auch eine Erwartung von vielen Seiten ist, aber wo Menschen arbeiten, die mit sehr viel Herz und Empathie so dabei sind, weil ich glaube, dass das sonst einfach überhaupt nicht funktionieren würde. Und dementsprechend finde ich es halt total schön, jetzt mal aus diesem Kosmos mich mit dir unterhalten zu können. Wie bist du dahin gekommen zu The Voice of Germany?
Ich bin dem Tipp von Kollegen hier in Berlin sozusagen gefolgt. Also um noch weiter vorne anzusetzen, ich bin aufgewachsen im Sauerland, recht klein und beschaulich, bin dann nach Köln zum Studieren gegangen, habe dort Medienmanagement studiert und bin über diese Station für ein Praktikum nach Berlin. Das war so geplant, ich gehe mal ein halbes Jahr nach Berlin. Das ist schon der erste Fehler in diesem Satz. Ich komme in einem halben Jahr wieder. Das ist jetzt knapp 9 Jahre her. Also, achteinhalb würde ich jetzt sagen, ist es jetzt her. Und da bin ich bei Joko und Klaas damals gelandet, bei dem Vorgänger von dem Late-Night-Format von Zirkus Halligalli. Und bin über Neo Paradise, hieß es damals, zu Zirkus Halligalli und bin da erstmal in diesen bunten Trubel reingeschlittert sozusagen. Und habe da die ersten Berührungspunkte gehabt mit Fernsehen versus Musik. Und Musik war immer schon durch meinen Papa von zu Hause aus irgendwie mitgegeben, eine gewisse Leidenschaft als Konsument. Ich kann bis heute, Fun Fact, keine Note lesen.
Das denkst du
noch. Wahrscheinlich. Bin aber auf dem intuitiven Ohr vielleicht da ganz gut und umgebe mich auch gerne mit dieser Art von Mensch, weil ich diese Leidenschaft, die in die Musik fließt, unglaublich schön und beruhigend auch für mich empfinde, um mich herum. Und dann habe ich nochmal auf die andere Seite einen Ausflug zum Plattenlabel gemacht und habe mich um die Vermarktung von Musik gekümmert. Mhm. Und da war irgendwann habe ich gemerkt, es erfüllt mich nicht so ganz.
Darf ich fragen, in welcher Abteilung du da warst? So?
In der TV-Promo.
Ah, okay. Ist ja auch so Spezielles. Gerade in der heutigen Zeit eine spezielle Abteilung.
Total, gerade auch für den internationalen Bereich. Und was ich gemerkt habe, mir liegt was ja im weitesten Sinne ist es ja Sales. Du vertreibst ja was, du bringst was an den Mann, du bietest was an.
Ja.
Und dieses aktive Anbieten, das liegt mir nicht gut. Das mache ich intuitiv, wenn ich es nicht muss, wenn ich weiß, dass da kein Performance-Druck hintersteht, dann kann ich Leute wahnsinnig für was begeistern, wenn ich auch selber einfach dahinter stehe und merke, ich drehe jetzt nicht jemandem was an.
Okay.
Und sobald das irgendwie diese Position des Sales, wäre auch wirklich, wenn man im Sales jemanden sucht, sollte man vielleicht nicht mich irgendwann einstellen.
Hat das vielleicht damit zu tun, dass du natürlich den Prozess sehr magst? Also das, was ja auch wieder ein sehr ein persönlicher Umgang ist, aber das Ergebnis, was dahinter stehen muss, dass er Druck auslöst oder wie?
Ja, ich glaube, das wäre wirklich dieser Druck. Es muss jetzt das verkauft werden, es muss jetzt das an den Mann bringen. Und das ist aber ganz natürlich. Also diese Positionen sind ja auch super wichtig. Ja. Und ich glaube, dass einfach weitaus viele Menschen das besser können als ich. Ich kann total gut Räume halten, ich kann connecten, ich kann Netzwerke schaffen und Dinge verbinden. Aber wenn da so dieses Eintüten, Verhandeln und Anbieten da die ganze Zeit dran ist, da merke ich, dass das mit meinem Wesen nicht ganz so doll
schwingt. Hast du das relativ schnell gemerkt oder war das so ein schleichender Prozess? Okay.
Bei mir ist mein Leben ist ganz oft so ein Trial and Error gewesen. Und ich habe dann in diesem, ich glaube, ich war ein Jahr dort, habe dann gemerkt, ach, irgendwie, nee.
Okay.
Irgendwie, nee, das kostet mich mehr Kraft, als dass es mir zurückgibt, in dem Fall.
Zumal das ja wahrscheinlich dann eben auch klassischere Strukturen waren, so miteinander und in den Abläufen, als es jetzt bei Joko und Klaas, also bei Zirkus Halligalli und so war,
genau.
Wo ja wahrscheinlich so ein bisschen dieses, wie gesagt, ich habe da, kann es mir so ungefähr nur vorstellen, da ist natürlich mehr noch so Jugend forscht, ey, lass mal machen, lass einfach mal gucken, was passiert, so, oder?
Genau, und dann kommst du halt in eine Konzernstruktur rein.
Ja.
Und wenn du einsteigst ins Berufsleben in einem sehr hierarchiefreien Miteinander sein, was da sehr bunt und wild ist, dann dachte ich auch am Anfang, weil das vom einen Ende der Skala zum nächsten quasi gegangen ist, ich habe erst gedacht, ich bin falsch. Ich kann mich überhaupt nicht hier irgendwie eingrooven oder mache einfach immer wieder was falsch. Und da gab es einige Abende, wo ich dann sehr frustriert am Küchentisch abends gesessen habe und gedacht habe, so, ich bin einfach nicht richtig.
Ja.
Um dann festzustellen, nee, es ist einfach nur nicht die Position, die für mich gut in diesem ganzen System funktioniert, damit ich blühen kann und damit ich meine Wesensvorzüge irgendwie gut einsetzen kann. Und dann kam von außen der Wink rüber zu The Voice.
Ah, okay. Mhm. Interessant, weil als ich zu The Voice damals da zum ersten Mal auftauchte, war es eben noch so, dass es die erste Staffel war und keiner so ganz genau wusste, was wird denn das hier eigentlich?
Ach,
und das heißt, diese ganzen, du kennst es ja aus dem FF und es hat sich natürlich auch noch auf eine Art perfektioniert und hat sich natürlich auch verändert, aber gerade diese alle Drehs, die so ums Coaching, alles was Reality und so weiter ist, das war ja damals so, okay, hier ist die Kamera, legt mal los.
Mhm.
Und das hatte natürlich was Spannendes. Also es war natürlich irgendwo auch eine Erwartungshaltung da, weil es natürlich ein Format war, was natürlich auch mit Vorschusslorbeeren aus Holland und USA eben so ein bisschen, ich glaube, Deutschland war damals das dritte Land, das es machte. Aber relativ zeitgleich alles noch innerhalb einiger Monate. Und das, was ich damals nämlich auch, ich kannte ja auch so Plattenfirmenstrukturen als Produzent und Künstler. Und als ich dahin kam, hatte ich eben auch das Gefühl, natürlich machen wir jetzt hier keinen Nachwuchswettbewerb in Friedrichshain, sondern das ist hier schon Privatfernsehen mit all dem, was dann natürlich auch geliefert werden muss. Aber mit einem hohen Maß an Menschlichkeit. So. Und das hat mich sehr, hat mich damals sehr fasziniert und mich dann auch wirklich 4 Jahre sehr gefesselt und mich auch sehr erfüllt und für mich auch echt so ganz viele neue Wege für mich so als Musiker und Mensch, glaube ich, so geebnet. Insofern finde ich das ganz spannend. Du hast natürlich jetzt da auch mit, oder sag doch mal, was, also ich weiß es so, ich weiß es so ganz genau, aber wie würdest du definieren, was du bei The Voice of Germany machst?
Ich würde mit meiner heutigen Position, ich habe ursprünglich angefangen in der Musikredaktion, also ich bin dann darüber, weil es einfach auch ein, wie du schon sagst, so ein wirklich ein Format mit Herz ist. Das ist ein Format, mir hat man gesagt damals, geh da hin, da sind tolle Menschen. Es hat sich damals so MTV gefühlt aufgesplittet, damals so in Florida TV, hier so Joko und Klaas die ganze Bagage da drum und The Voice. Und eben schon wahnsinnig freiheitsliebende, visionäre Köpfe.
Mhm.
Und geh da hin, da sind sie lieb, die Menschen, das sind echt alles tolle Leute, da musst du dich nicht für schämen für das Format. Und dem Ruf bin ich dann gefolgt und kam dahin in der Musikredaktion. Also habe mich mit meinen Kollegen darüber Gedanken gemacht, was auf der Bühne stattfindet, was vom Scouting angefangen über Musikberatung und habe das da ganz happy auch 3 Jahre gemacht. Und irgendwann kam, so schön auch ein Nest mal sein kann, kam so der Ruf, okay, irgendwie Wachstum, ich will mal irgendwie was anderes machen. Bin dann in eine Freiberuflichkeit für ein Jahr und das spricht auch wieder für das Format The Voice oder für die Menschen, die dort arbeiten, weil manchmal muss man auch gehen, um wiederzukommen. Und bin dann auf der Position, die ich jetzt habe, bin ich wiedergekommen und das wahnsinnig gerne, weil man dann doch nochmal, wenn man in anderen Kreisen ist, doch nochmal zu schätzen weiß, wie schön und wie toll das da dort ist, weil da jeder mit so viel Hingabe und Herzblut daran arbeitet, dass Menschen, das tun wir in dem Fall, Menschen mit ihrem Traum Gehör finden.
Ja.
Die Talente auf der Bühne.
Total.
Und dafür ich heute, also meine Position heißt, also in meiner Signatur steht Artist and Label Relations.
Ah, ja.
Und das, ich führe eigentlich Beziehungen. Ich führe Beziehungen und manage Energien und Egos, wenn du das so bezeichnen willst. Und das meistens, indem ich meins da hinten anstelle.
Oh ja, da sagst du was. Weil ich meine, du hast da natürlich wirklich mit, wow, also sowohl Business als auch Künstler Egos zu tun, die natürlich schon auch so natürlich die Schwergewichte sind, in jeder Hinsicht. Das schlägt natürlich beide Seiten aus, so, ne?
Ja, absolut. Du hast es mit der ganzen Farbpalette an Persönlichkeiten und Charakteren zu tun, weil ich bin so die Schnittstelle zwischen Plattenlabels, die mit Angeboten kommen und gerne ihre Künstler bei uns auch als Star-Acts platzieren wollen, zwischen der Redaktion, die mit Drehideen auf mich zukommen, Inhalt wünschen, die dann an die Coaches, für die ich dann für die und der, die Managements der erste Ansprechpartner bin. Da kommen halt quasi so ganz viele Interessen auf mich zu. Und ich halte ganz viel den Raum und gucke, wie ich die Information von Partei mit Interesse A zu Partei mit Interesse B möglichst gut verpacke, damit alle happy sind. Und jeder irgendwie das Gefühl hat, er wird gehört und es läuft zu seiner Zufriedenheit. Und das hat viel mit Balancieren zu tun.
Total. Also ich darf das vielleicht vorwegnehmen, in einem Gespräch aus einem Podcast war es, glaube ich, war einfach auch das Thema Loyalität, was für dich so ganz wichtig ist, ne?
Ja.
Was ich eben aus meiner Zeit dort kenne, weil es einfach überhaupt nichts nützt, irgendeinen Flurfunk entstehen zu lassen. Der hat das gesagt und ich so, er so. Und das führt halt da irgendwie so zu gar nichts. Und ich eben auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht habe, dass dieses Format deswegen funktioniert oder vor allen Dingen dann besonders gut und authentisch funktioniert, wenn die Protagonisten halt wirklich das Gefühl haben, hier kann ich so sein, wie ich bin. Auch wieder vor dem Hintergrund, ja, wir machen hier Privatfernsehen und wir sind eine große Abendshow und müssen und wollen eine breite Masse ansprechen, aber ich kann trotzdem der sein, für den ich hier natürlich irgendwo auch gebucht bin und zusammen mit einem Team das eben entsprechend auch besser machen so oder beziehungsweise gut machen.
Ja, absolut. Ein sicheres, ich finde immer so, wir sind dazu da, um für die Künstler entweder auf den Coachstühlen oder halt auf der Bühne den sicheren Rahmen zu schaffen, damit die sich entfalten können. Und das kannst du nur, wenn da irgendwo ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis herrscht. Und auch da gehört halt auch viel Transparenz und Loyalität zu.
Ja, und inwiefern kannst du da oder schöpfst du da aus deiner eigenen Vergangenheit, so aus deiner beruflichen und auch aus deinem persönlichen Werdegang?
Ich glaube, da kommt es mir ganz entgegen, dass ich im Sauerland groß geworden bin.
Ah ja.
Und sehr, sehr klein und dörflich. Und irgendwie, ich bin jetzt 32, habe ich immer noch das Gefühl, ich bin irgendwo doch noch die Elena aus dem Sauerland.
Die Elena, die aus dem Sauerland, die jetzt beim Fernsehen ist.
Genau,
unsere Elena ist jetzt beim Fernsehen.
Genau, also unser Elena ist beim Fernsehen.
Ich wette mit dir, deine ehemaligen Lehrer, die... die reden manchmal ein bisschen so stolz und sagen, hey, die Elena, die ist jetzt beim Fernsehen.
Also meine Eltern sind beide beim Finanzamt. Ja. Und da ist es dann schon am Anfang natürlich auch so ein Ding gewesen. Die ist ja beim Fernsehen. Guck mal, die Tochter von den Schirms, die ist ja beim Fernsehen.
Schön, ich liebe sowas.
Ja, und da, ich glaube, dass ich genau daher komme, das hat mir halt auch so diesen Drive verpasst, mich in diese Richtung zu bewegen, weil für mich war Fernsehen immer, das hatte so eine Magie. Ich meine so, die 90er sind ja auch, wo ich so groß geworden bin sozusagen, die ist die große Zeit der Game-Shows, ne?
Was
war da damals los im Fernsehen? Und ich habe dann immer so ganz fasziniert da gesessen und habe mich gefragt, was da hinter den Kulissen los ist. Und das war wahrscheinlich auch echt so dieser Drive und diese Leidenschaft, die mich dann doch so dahin befördert haben. Und dort, ich kam mir natürlich am Anfang vor, als sei ich einfach komplett einmal zum Greifarm genommen und in den Fernseher geworfen worden.
Ja, krass.
Und da dann aber zu merken und nicht immer so ehrfürchtig zu sein, weil das auch alles Menschen sind, die dort arbeiten. Das sind Menschen wie du und ich, die haben vielleicht einfach nur ein paar andere Abbiegungen genommen oder haben ein Talent irgendwo anders liegen und zwar da, um sich auf der Bühne zu entfalten. Und das dann so zu sehen und wirklich mal den Menschen rauszunehmen und irgendwie mit den kombinierten Werten, die ich so von zu Hause mitbringe und da kommt wirklich viel Loyalität her und Ehrlichkeit, das mitzunehmen. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die eine innere Formel bei mir, dass ich dadurch sehr nahbar werde.
Total spannend. Weil ich glaube ja, das ist auch denen man da so ein bisschen zuarbeitet, auch die vor der Kamera oder die halt in Anführungsstrichen ein bisschen mehr zu sagen haben, dass die das auch total merken. Dass die einfach auch sehr, sehr gerne mit Menschen wie dir dann zusammenarbeiten, weil sie einfach, wie soll ich sagen, also so eine, ja, also Loyalität, glaube ich, spüren und merken, hey, da ist jetzt, da geht es jetzt gar nicht so um den Fame, sondern es geht wirklich darum, ich sehe dich und ich möchte das hier unterstützen, so. Das tut, glaube ich, solchen Produktionen unglaublich gut, oder?
Ja, ich glaube, ich bin da viel für die gute Energie. Also die eh schon irgendwo da ist, aber meine Position beinhaltet das halt eben, dieses Beziehungen führen, dass ich halt schon schaue, dass die Übersetzungsarbeit irgendwie gut ist, weil natürlich ganz viele Interessen halt auch aneinander geraten und das meine ich gar nicht so kriegerisch, aber glaube, da braucht es eben genau diese Soft Skills dazwischen. Ich habe ganz lange Zeit gedacht, was kann ich denn? Ich kann ja gar nicht viel. Ich kenne viele in unserer Branche, weil wir haben nicht am Ende des Tages einen fertigen Tisch da stehen oder weiß nicht, was anderes aufgebaut, so, wo man wirklich merkt, ich habe da was geschöpft, ich habe was geschaffen. Und ich habe am Anfang immer gedacht, ich bin so eine Mogelpackung. Also das ist, bald merken die, dass ich eigentlich gar nicht so viel kann.
Oh, das kommt mir so bekannt vor. Du, aber ich meine, das ist immer genau der Punkt. Ja, die drei Fragen von Elvis, vielleicht darf ich da ganz kurz nochmal einhaken.
Ja, klar.
Die Frage, die er mir damals, und ich erkläre das immer mal wieder ein bisschen, die öfter schon zugehört haben, bitte jetzt nicht langweilen, aber ich muss das an dieser Stelle auch der Elena nochmal kurz so persönlich sagen. Nein, der Moment, als ich diesen Zettel auf den Tisch kriegte mit dieser Erstklässlerschrift, wo wirklich so kaum zu entziffern drauf stand, was machst du gerne, was kannst du gut und was findest du cool? Also heute weiß ich, was er natürlich mit cool meinte. Also dieses Was kommt so wirklich aus dir heraus? Und ich weiß, wenn er sagt, ey, das ist cool, dann ist das so, wenn jetzt Erling Haaland, sein Lieblingsfußballer, ein Megator geschossen hat, er irgendwie einen Song hört, den er tierisch findet, dann ist das cool. Dann ist das wirklich mit allen Sinnen, feiert er das gerade so. Und dieses Was kannst du gut, was machst du gerne? Und ich saß da gerade und war in so einem Projekt und war mir eben nicht mal sicher, ob ich die Dinge nur noch tue, weil ich sie gut kann. Weil ich sie gerne mache? Und was mache ich eigentlich wirklich gerne? Und das wurde dann so ein bisschen zum Kompass für mich. Und noch einen Schritt weiter ist mir einfach bewusst geworden. Da sind wir dann auch gleich schon beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, was ja auch so, glaube ich, ein schöner zentraler Begriff für uns ist, dass ich für mich definiert habe, was möchte ich meinen Kindern, denn wie kann ich die denn fördern im besten Sinne? Also wie kann ich wirklich diese Freude am Tun, die man ja gerade bei einem Kleinkindalter total merkt und die dann droht, so ein bisschen nachzulassen, weil eben auch Erwartungen und ein sonstiges Korsett so ein bisschen ins Spiel kommen. Wie kann ich das weiter fördern und kann ihnen, ohne es ihnen aufzudrücken, dabei helfen, so der Mensch zu werden, der sie gerne werden möchten, so ihrer Bestimmung zu folgen? Und das war für mich so ein bisschen, haben diese drei Fragen von Elvis mit mir gemacht. Und insofern, ich sagte es eben schon, Persönlichkeitsentwicklung. Du hast relativ früh gemerkt, dass du Menschen im positivsten Sinne gut lesen kannst und gut vermitteln kannst, richtig?
Ja. Ich habe das als Kind immer schon gespürt, dass ich ziemlich so fein merke, was beim Gegenüber los ist. Habe auch mich immer sehr viel gefragt. Ich glaube, da bin ich auch eine alte Seele. Ich war irgendwie immer schon ein bisschen weiter im Kopf. Weil mich auch so Erwachsene haben mich sehr viel interessiert. Ich war viel mit Erwachsenen umgeben und habe da viel beobachtet, wahrgenommen, kombiniert und ja, mich einfach immer schon gefragt, warum ticken Menschen, wie sie ticken.
Ja.
Und ich glaube, das ist ganz schön, sich das mal so anzuschauen, was man als Kind auch gerne gespielt und gemacht hat. Weil ich habe super gerne Mutter, Vater, Kind gespielt.
Ach echt?
Ich habe, okay. Und so mit Puppen. Mhm. Ich habe und total gerne gepuzzelt. Und das, wenn ich mir heute so angucke, wo meine Passion hingeht, halt menschliche Beziehungen zusammen puzzeln und zu verstehen, warum das alles ist, dann war das relativ früh klar, wo meine Talente liegen.
Völlig klar.
Immer in der Verbindung mit Menschen, in Beziehungen mit Menschen. Und daher kam das, weil normalerweise war so, was kann denn das Kind gut? Was macht das denn gut? Ich habe jetzt kein Instrument gespielt. War nicht sonderlich gut im Leichtathletiksport. Also ich war nicht für irgendeine Persona, für irgendein Hobby. Und das hat es mir jahrelang echt schwer gemacht zu verstehen, dass meine Talente eben in dem Weicheren liegen, in diesen Soft-Skill-Geschichten. Mhm. Das ist zu viel im Außensein. Das hat mir über meinen Lebensweg hindurch auch wahnsinnig viel Stress selber innerlich gemacht. Aber mir sagte mal eine Therapeutin, dass genau dieses Problem das gewesen ist, was mich halt eben so hypersensibel und so in die Lage gebracht hat, mein Gegenüber so schnell zu fühlen.
Okay.
Also hat es was total Gutes gehabt.
Ich habe dich jetzt auch so, wenn ich vor allen Dingen jetzt zurückblicke, aber auch eben kennengelernt, beruflich. Es gibt ja, sagen wir so, es gibt ja gerade in diesem Bereich, gibt es ja so Menschen, die kommen rein und gehen dann direkt auf die Leute zu und sagen, ah, du, ne? Hab ich erkannt, so, dann. Und du bist doch bestimmt so und so. Und das, dir geht's doch jetzt gerade bestimmt so und so. Und überrumpeln schnell natürlich Menschen auch so ein bisschen. Das kann ja eben auch passieren.
Ja.
Oder gucken sich das erstmal an, bleiben das relativ lange in der zweiten Reihe und machen sich ihr Bild. Und dann, wenn sie gefragt werden, so, dann rücken sie mal so ein bisschen raus mit ihrer Sicht der Dinge. Ist das eher so deine?
Die Balance dazwischen.
Yeah.
Also ich darf auch momentan lernen, gerade je mehr man sich auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung begibt, wird dann jeder, der sich da so ein bisschen mit auseinandersetzt, auch kennen, diese Phase von, jetzt habe ich hier die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Yeah,
ich habe das jetzt hier alles verstanden und eigentlich musst du das so und so und so und so machen. Dann geht es dir besser. Ich glaube, das ist eine Wand, gegen die man 2-3 Mal läuft und dann ist das auch wieder gut und man merkt, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg hat und sein eigenes Tempo. Und ich bin mittlerweile nicht mehr so, dass ich ungefragt Leuten dann sage, ey und so, weil das stellt mich auch über jemanden und das will ich auch gar nicht, weil auch ich, wie du so schön gesagt hast, ich bin da auf dem Weg und ich laufe in jeden Fettnapf, den man mir vor die Füße stellt. Aber ich hoffe, dass damit so ein bisschen auch die Menschen, wenn man so in Gesprächen sowas teilt, zu inspirieren und zu merken, ach ja, dann geht's nicht nur mir so.
Total.
Weil am Ende sind wir alle irgendwo gleich. Jeder mit seinem kleinen eigenen Gepäck, aber an sich sind wir alle gleich.
Das ist spannend, weil es gibt ja dann auch noch so nach dieses Persönlichkeitsentwicklungsbusiness, was ja, also gerade wenn man öfter mal in diesen sich Vorträge in diesem Bereich anhört, wird einem ja auch relativ viel angeboten, auch was Werbung angeht und so weiter. Und da geht es ja schnell auch immer so ein bisschen darum, dass die ersten 5 Schlagworte kommen. Pass auf, du brauchst das, Erfolg, willst du auch mehr Geld, willst du das, Anerkennung, da, wo ich immer denke, warte mal ganz kurz, mal langsam. Also eigentlich finde ich diese Grundaussage, die ich so, finde ich gar nicht so schlecht, aber das ist mir jetzt ein bisschen zu forsch.
Genau, das ist mir zu viel, weil ich finde, das wirkt so dogmatisch und ich mag diese Form von, manche nennen es Persönlichkeitsentwicklung, manche nennen es Spiritualität, weil wirkt für viele natürlich sofort Räucherstäbchen, Meditationskissen, Om Shanti Shanti. Am Ende ist es nur, Spiritualität ist für mich das, was aus mir rauskommt, das, was ich bin und wofür ich hier bin. Und ich mag das, wenn die bodenständig ist, sehr undogmatisch und so lebens- und alltagstauglich, also so ganz easy, weil die Menschen machen zu, wenn du mitkommst, so, du musst dein Leben jetzt so und so verbessern, weil es immer wieder die Aussage gibt, du bist nicht okay, so wie du bist. Und ich bin das schon, weil ich bin da und ich kann dir gerade sagen, wo der Hase langläuft.
Ja.
Und das finde ich uncool. Also da mache ich auch bei sowas sofort dicht und würde das auch nicht irgendwie... Also finde ich nicht cool.
Ich glaube tatsächlich, dass man da durch muss, dass man auch in diese Falle mal reintappt, wenn man sich einfach ganz viel damit beschäftigt und wenn man so die Bücher gelesen hat, die man halt so liest. Und dann natürlich auch, also ne, ungefragt dieses Wissen weitergeht, gibt und auch manchmal etwas ungefiltert. Und die Kurve zu kriegen, ich glaube, das ist die große Kunst. Also ich habe ja gelesen, und auch in der letzten Podcast-Folge, in deiner letzten Podcast-Folge gehört, dass du in diesen Tagen quasi, wenn ich da jetzt richtig zugehört habe, eine systemische Coaching-Ausbildung beginnst. Erzähl doch mal.
Ja, wenn man halt sich in dieses, auf diesen Weg begibt zu sich selber und merkt, da gibt es irgendwie noch ein bisschen mehr als die Steine, gegen die ich immer wieder so richtig schön gelatscht bin. Oder ich merke, ich bin nicht so ganz zufrieden und woran könnte es liegen? Geht man irgendwann diesen Persönlichkeitsentwicklungsweg. Und da habe ich, ich glaube so mit 27, habe ich da angefangen. Dann gehst du erstmal in so einen Garten rein und kommst dir vor wie so a whole new world.
Schönes Bild.
Denkst du, das ist so ein Spielplatz. Ach, was gibt's denn hier Tolles und da und wo kann ich denn hier an mir rumtüfteln? Mhm. Und habe dann, eben weil ich so wahnsinnig viel interessiert bin und auch so viel ausprobieren wollte, habe ich eine Verhaltenstherapie gemacht. Ich habe Coachings gemacht, ich habe schamanisch gearbeitet und alles, was sich interessant und seltsam anhörte, habe ich ausprobiert. Und dachte so, was ist das denn? Okay, probiere ich das mal aus.
Ah, spannend.
Und das Ganze hat mir irgendwann dann so viel Interesse und so viel Freude bereitet und habe für mich selber einfach gemerkt, wie man auch sehr einfach, man muss nicht alles Mögliche ausprobieren und man muss nicht immer 1000 Sachen machen, um seine eigenen Kontrollleuchten kennenzulernen und die umzustellen oder zu balancieren, wenn es an der Zeit dazu ist.
Ja.
Und habe dann gedacht, okay, das, was ich für mich dahin mitgenommen habe, das würde ich gerne weitergeben. Mhm. Und nun ist es dann so, wenn du dich in die Persönlichkeitsentwicklung begibst, dann denkt man schnell, ach, ich möchte mich einfach nur noch mit Menschen umgeben, die genauso denken oder die das gleiche Mindset haben. Das ist ja auch das, was ich immer so schwierig finde an dieser Spiri-Branche sozusagen.
Ja,
man denkt dann halt, man hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und die anderen sind alle am Schlafen und die wissen ja nicht, wie das eigentlich läuft. Und es ist das Verkehrte, was ich finde. Dass die einen verurteilen die anderen und eigentlich können sie beide voneinander partizipieren. Und habe dann gemerkt, okay, nur in diese Achtsamkeitswelt reinzugehen, das erfüllt mich nicht komplett. Weil ich ein Teil meines Wesens eben diese Leidenschaft für Musik hat, diese Popkultur, gerne in diesem spannenden Becken an Menschen ist. Und habe dann für mich so rausfinden können, dass vielleicht meine Aufgabe genau das ist, von der einen Seite auf die andere zu übersetzen und auf jeder Seite einen Fuß haben zu können. Und da irgendwie von der popkulturellen Welt oder dieser medialen Welt was in die Achtsamkeitswelt mitzunehmen und andersrum genauso, also es zu integrieren sozusagen. Und dann habe ich gemerkt, okay, das, was ich jetzt alles so mit mir selber gemacht habe, das Rumdoktern, das würde ich so gerne einfach gewinnbringend weitergeben. Und dazu mache ich jetzt, um meine Sachen, die ich so vielleicht schon weiß und die alle in so einem, um mich herum so wie in so Wolken rumschweben, das vielleicht in Werkzeugkoffer zu packen und da auch vernünftig was mit anzufangen. Wo die Reise hingeht, ob es irgendwann eine Kombination eben aus Künstlermanagement ist und Coaching oder irgendeine andere Abbiegung noch kommt, who knows. Aber ich glaube, ich kann auch schon von dem einen Bereich total viel intuitiv mit in den anderen bringen und dadurch vielleicht auch meinen aktuellen Job auch unterbewusst noch viel besser machen, was jetzt nicht heißt, oh, ich gehe jetzt dahin und coach die Leute. 0, gar nicht. So professionell bin ich auch, dass ich das komplett trennen kann. Aber ich finde es so schön irgendwie.
Ja, es kann es nicht auch so ein fließender Übergang sein? Also was mir gerade so einfiel, war, wenn man halt so sich mit Menschen umgibt, wo dann die ganze Zeit alle nur noch so ganz einer Meinung sind. Ich glaube, dann kann es so ein ganz bisschen schwierig werden. Und dann ist da, glaube ich, auch insgesamt zu wenig Bewegung drin. Und ich habe auch so die Erfahrung gemacht, dass es manchmal gerade so eben in den Popkultur, in den KünstlerInnen-Kreisen, dass es da einfach auch mal ganz gut tut, so ein bisschen das Überzogene auch mal wieder wahrzunehmen, was eben auch dazu gehört, dass man nicht immer alles total logisch und rational und vernünftig erklären kann, sagen kann, ja, die sind jetzt so und so, sondern dass einfach, dass man mit Leuten zu tun hat, wo man denkt so, hu, puh, da ist aber ganz schön stürmisch gerade. Aber spannend, weil das natürlich auch wirklich das ist, was, was irgendwo auch faszinierend ist. Und dass man Authentizität durchaus auch vielleicht besser erkennt, wenn man ab und zu mal die überzogenen oder die etwas erhöhten Seiten zumindest so ein bisschen kennenlernt und sich und da eben auch seine Studien macht. Oder?
Natürlich, und gerade so, ich meine, in diesem Business, wo wir uns bewegen, da ist Kunst, ich meine, wann entsteht Kunst? Kunst entsteht und Kreativität, wenn du entspannt bist, wenn du balanciert bist. Das muss jetzt nicht heißen, dass der Künstler muss komplett zen und in seiner Mitte sein, aber der muss Raum haben, Raum, um sich da entfalten zu können. Und wenn da irgendwie Sachen nicht richtig laufen, weil irgendwie, keine Ahnung, die Schatten dir zu viel das Beinchen stellen oder aber auch zu viel Oberflächlichkeit herrscht. Ich glaube, da gilt es halt auch immer so zu gucken, wann hat eine Persönlichkeit eben welchen Raum und welchen braucht sie auch, um sich da gut entfalten zu können, damit eben genau das, was wir ja alle so schätzen und was uns so daran fasziniert, damit das fließen kann. Und Authentizität ist da, glaube ich, auch bei uns im Musikbusiness vor allem wichtig, weil du hörst, das durfte ich in meinen Voice-Jahren schon ziemlich dolle kennenlernen, weil du hörst einer Stimme an, was ihr passiert ist oder was auf dem Lebensweg entsteht. Ich finde es irgendwie so schön, wenn man mal vergleicht. Ich finde die Stimme von Henning May von An Mai Kantereit, die finde ich super.
Ja.
Finde ich ganz großartig. Man hört, und das ist jetzt keine Bewertung, man hört aber raus, dass es der Student aus Köln ist.
Ja.
Und man daneben aber den Rio Reiser zum Beispiel stellt. Und beide haben den gleichen Dreck irgendwo in der Stimme.
Ja.
Und du spürst aber, boah, was die eine Seele da bisher ganz schön gekämpft hat.
Du hörst halt diese Verletzlichkeit so.
Das ist
so das, was mich unglaublich fasziniert. Und was eben für mich auch bei The Voice nach den Jahren, die ich dann eher so im Studio, also im Tonstudio verbracht hatte und für mich oder für andere Künstler produziert habe und geschrieben habe so. Ich habe ganz viele so meiner kleinen Wünsche und Träume, des Künstlerträume, habe ich dann eben auch in den Talents zum Teil eben wiederentdeckt und dachte, auch da geht es jetzt darum, nicht hingehen und sagen, du, ich weiß genau, was in dir jetzt gerade vorgeht. Nee, weiß ich nicht. Ich vermute da was und ich danke dir jetzt gerade, dass ich mal eben in den Spiegel schauen darf und vielleicht liege ich auch falsch, weil ich behalte es aber erstmal für mich. Aber ich lerne gerade ganz viel und nehme da ganz viel von mit und habe dann zum Beispiel für mich jetzt auch erst nach der The Voice-Zeit wieder angefangen, für mich selber Musik zu machen. Aber eben jetzt nicht. Mir war völlig klar, dass es nischige Musik wird, die wahrscheinlich, mit der ich jetzt in meinem hohen Alter auch nicht mehr groß rauskomme. Darum ging es gar nicht, sondern wirklich nochmal einmal. Ich hatte das Gefühl, da war noch was ich gerne nochmal erzählen wollte. Mhm. Und das hält bis heute an. Und dafür bin ich The Voice total dankbar. Weil ich da Menschen auf und neben der Bühne getroffen habe, inklusive natürlich auch der Coaches, so, die ich mir natürlich auch, ich meine, das wirst du auch kennen, ne? Es ist auch schön, sich die mal so anzugucken, mit ihren kleinen, naja, also auch da, vielleicht liege ich gar nicht falsch, aber ich darf da mal so ein bisschen drauf gucken, und das ist für mich total inspirierend gewesen. Und dann dementsprechend für dich ja wahrscheinlich auch jetzt so ein schönes
Absolut.
Feld.
Absolut. Ne? Absolut. Und da finde ich, deswegen finde ich es so schön, mal in das Wort The Voice auch reinzuhören, weil es ist ja nicht nur die Stimme des Gesanges, es ist vielleicht auch seine eigene Stimme zu finden.
Ja, voll.
Und da zu schauen, okay, was habe ich denn überhaupt zu sagen, was habe ich denn zu machen? Also das ist für mich vor allem, The Voice auch so zu checken, ich durfte durch das Format so schön lernen, was ich kann. Mhm. Und das ist eben halt mit dieser Position, die ich da gerade bespiele, sozusagen, glaube ich, recht gewinnbringend eingesetzt. Und da, ich finde, dort wird schon sehr geguckt, was die Menschen irgendwo gut können, und werden da so ein bisschen hingesteuert, ohne jetzt wirklich steuern zu wollen. Also das finde ich so schön an der Sendung, dass keiner muss irgendwas machen, was er nicht will, was er nicht blöd ist. Alles wie so, da kommen mal so ganz viele kleine, ungeschliffene Diamanten hin. Und dann, ich meine, ein Diamant, der kommt ja auch, der braucht ja auch erstmal irgendwie, es braucht der Feuer oder Druck, also geschliffen muss er werden. Mhm. Genau.
Ja.
Und damit man diese Brillanz sieht, die schon eigentlich in diesem Stein enthalten ist, aber so ohne den Schliff kann man das nicht so richtig sehen.
Genau.
Und das ist so schön daran.
Ich fand es immer sehr spannend, so wenn man die gerade noch so aus der Castingzeit kannte, wo dann ja zum Teil echt ein gutes halbes Jahr dazwischen ist, bis es dann mal so Richtung Live-Show geht, dass man einfach merkt, so, wow, was die zum Teil, egal in welcher Altersstufe übrigens, was die nochmal da so für eine Entwicklung nehmen. Und wo man auch, an welchem Punkt man auch merkt, so, wenn ich dir einen Tipp geben dürfte, ja, lauf mal weiter, ist okay. Vielleicht wirst du merken, und wenn es irgendwie crasht, dann sind wir da. So, das ist okay, aber lauf da ruhig mal selber hin. Es könnte nur sein, dass es ein bisschen stressig wird für dich. Aber dann ist es mit Sicherheit für was gut, und wir sind ja da. Und das war auch so ein, war irgendwie ein gutes Gefühl. Das höre ich bei dir auch so ein bisschen raus, wenn ich das sagen darf. So das, was einem selber gut tut und einem verhältnismäßig leicht fällt, weil es einem ja auch gut tut, während man, also weil es in seiner Tätigkeit, in dem, was du so jeden Tag zwischenmenschlich machst, dass es ein unheimlich schönes, erfülltes Gefühl ist. So. Und für mich war das immer so, ich weiß noch, wenn ich dann, gerade weil ich ja gependelt bin nach Berlin auch immer so und dann halt viel alleine war, so, dann ins Hotel zurück, und ich dachte, ach, es war ein guter Tag heute. Das ist, dann schrieb man vielleicht noch so ein, zwei Mails, und es war immer noch irgendwas zu tun. Aber ich habe immer gut geschlafen, so eigentlich, in der Regel.
Das ist es, und man hat so Sinn.
Ja,
das kommt, ist bei mir. Und da, wenn ich merke, dass meine Arbeit, die ich tue, wenn die einen Sinn hat und dann noch irgendwie diese ganzen menschlichen Komponenten, das alles dazukommt, dann kannst du halt auch mal einige Stunden, und du weißt ja, wie lang Produktionstage auch mal sein können, im Studio sein. Und man ist ja dann so in seiner Atlas-Hof-Bubble da draußen. Aber das ist okay, weil man nicht das Gefühl hat, man schuftet schwer. Und das schafft, glaube ich, viel Zufriedenheit.
Ja, total. Wie ist so für dich, wie ist so Berlin für dich eigentlich? Das habe ich irgendwie, ich habe dieses Bild so gerade vor mir, so Sauerland, Berlin. Wird es bei dir eigentlich immer Berlin bleiben so?
Nee. Also ich merke, dass Berlin wahnsinnig, wahnsinnig wichtig war für diese Entwicklung, die ich, weil hier kannst du halt doch nochmal manchmal freier denken, oder triffst Leute, die halt ähnlich frei denken, wo du manchmal denkst, vielleicht im Sauerland würden manche vielleicht einen Vogel zeigen, oder so gewisse Denkstrukturen, die ich dann habe. Und denkst du, okay, was ist mit der denn jetzt los? Aber hier durch diese Vielseitigkeit war ich auch recht viele Elenas. Also ich habe ja echt einige Rollen durch, die sich gerade irgendwie so so Leitplanken bilden für eine Richtung.
Okay.
Und das finde ich total schön, merke aber auch, dass ich glaube, es ist nicht die Stadt, in der man die Kinder großzieht. Ich merke schon, dass bei mir immer mehr der Wunsch nach Natur aufkommt. Ich merke, wie gut mir das tut, gerade so im Norden oben zu sein. Ich merke dann immer, wie so, es wird wirklich im wahrsten Sinne des Wortes was eingenordet werden. Das war schon als Kind so, das kommt jetzt gerade wieder. Genieße das auch natürlich, wenn ich zu Hause im Sauerland bin, da echt einfach mal ein bisschen atmen zu können.
Total. Und
ich glaube, da braucht es auch für mich die Balance. Wenn ich es mir malen dürfte, dann die Wohnung hier in Berlin behalten. Ich glaube, Hamburg ist noch für mich sehr erstrebenswert, da gerade so in der Entwicklung, weil ich das eine unfassbar tolle Stadt finde, in der ich mich selber auch sehr gerne mag und sehr gerne bin. Deswegen versuche ich da gerade so die Balance zu schaffen. Berlin, Hamburg und ja, wenn ich es mir wünschen darf, dann noch irgendwie die Natur im Sinne von See, Küste oben.
Ja, Nord- oder Ostsee?
Nordsee.
Ja. Sehr gut. Ich bin auch so ein Nordseekind. Ich bin groß geworden in Schleswig-Holstein tatsächlich. Und da war natürlich so in der Nähe zu Dänemark. Ich habe, glaube ich, meinen ersten Geburtstag schon in Dänemark mit meinen Eltern gefeiert. Und das hat sich so durchgezogen und fahre jetzt auch mit meiner Familie dahin. Fast an den gleichen Ort sogar.
Das ist so schön. Das so Krabbenpoolen an der Nordsee, das ist auch so meine Kindheit. Mein Vater ist ja Münsteraner, der kommt ja auch aus Münster. Deswegen habe ich da tiefen Münsterbezug drin.
Sehr gut.
Und der ist auch immer schon mit seinen Eltern einfach nach Borkum oder Norderney. Und das ist auch so der Sound meiner Kindheit. Hatte mit Ebbe und Flut zu tun.
Und da sagst du was. Ich glaube, das, also du sprichst ja viel von Balance. Und das ist ja, also ist mir sehr sympathisch, weil eigentlich ist auch so ein bisschen meine Fragestellung, wie werden wir unser Leben in Zukunft so in Balance halten? Ich denke da natürlich auch immer so ein bisschen, merke, dass je älter die Kinder werden, desto mehr mache ich mir darüber Gedanken, wie kann ich, ohne was aufzustülpen und zu sagen, du musst aber, wie kann ich so ein bisschen dafür sorgen, dass die balanciert aufwachsen und ihnen vielleicht auch noch so ein paar Sachen mitgeben. Aber das würde jetzt weit führen. Was ich sagen wollte, Ebbe und Flut, die Gezeitenbalance, da sagst du was. Ich meine, da schließt sich doch ein Kreis.
Da schließt sich der Kreis. Ja, ich meine, die Natur ist ja das perfekte Beispiel für Balance. Also das ist ja eigentlich, die Polarität ist ja ihr Bauprinzip, wenn man das mal so sehen will. Weil hell, dunkel, Ebbe, Flut, Tag, Nacht. Und so spielt sich ja auch unser ganzes Leben irgendwie ab. Weil wir atmen ein, wir atmen aus. Männlich, total. Weiblich, im Außen, aber auch in uns drin. Und das geht halt die ganze Zeit so weiter. Und das Leben ist halt für mich einfach diese Bewegung. Und alles schwingt eben zwischen diesen zwei Polen hin und her. Und da finde ich, ist es total wichtig. Jeder kennt ja auch dieses Yin-Yang-Prinzip. Da wird das eigentlich am deutlichsten, dass irgendwie alles so im immerwährenden Wandel ist.
Genau.
Aber trotzdem gleichzeitig irgendwie eine Einheit. Und das ist so das, wo ich auch merke, dass ich da total nachstrebe, eben so viele entgegengesetzte Kräfte miteinander zu verbinden, die aber irgendwie auch voneinander abhängig sind, wenn man es mal so,
genau,
so
schön.
Ja, zusammengehören.
Total.
Und jeder Pol braucht sich. Und da zu schauen, vielleicht kommt es mir da auch noch zugute, dass ich bin eine Waage vom Sternzeichen.
Ah ja.
Ja, ich bin eine Waage, ich bin so ein unerschütterlicher Optimist und der irgendwie versucht zu sehen, okay, da ist ein totales Tief, da folgt aber auch noch ein Hoch draus und was ist das Geschenk, was in dem Tief für das Hoch liegt und warum passiert das?
Ja.
Also so, ich finde halt so im tiefsten Schicksalstal finde ich immer noch irgendwas, was so die Reise dahin so sinnvoll erscheinen lässt, glaube ich. Das könnten manche manchmal als ein bisschen naiv oder dieses Good Vibes Only.
Ja, das werden immer die Leute sagen und ich bin, glaube ich, nicht unbedingt so und deswegen, wenn ich das sage und jetzt mal ganz ehrlich bin, dann wäre das eben immer auch so ein bisschen, würde bei mir etwas Neid mitschwingen, dass ich das vielleicht nicht so gut kann, weil ich glaube, damit hast du absolut recht, also in jeder Hinsicht. A, tut's gut und B, stimmt's auch. Es wird wieder Es ist eben einfach eine Sache, eine Frage der Perspektive. Und ich muss dafür relativ diszipliniert sein, um in diesem Vibe zu schwingen. So. Und das, also alle Leute, die dann immer sagen, ja komm, das machst du jetzt aber ein bisschen einfach. Nee, ich weiß aus eigener Erfahrung, die sind nur neidisch. Beziehungsweise die merken, dass es einfach ihnen schwerer fällt. Und das darf ich hoffentlich so sagen, weil es mir auch manchmal so geht.
Ja, es hilft auch. Also das ist auch bei mir, klar, es ist irgendwo schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil ich da auch in so einem sehr positiv denkenden und ich glaube, diese rheinländische Frohnatur, die hat bis ins Sauerland irgendwo die Kreise gezogen.
Ach, ich dachte, das heißt sauerländische Frohnatur. Die Rheinländer haben das nur
manchmal kopiert. Die sind sehr stoffelig, manchmal, die Sauerländer. Also ich habe da eine gute Balance aufgekriegt.
Das ist speziell, aber ich mag das auch irgendwie. Ich muss auch mal wieder wandern ins Sauerland. Da habe ich ganz große Lust.
Kann ich jedem empfehlen. Sehr schön. Und das ist, was der Kölner so sagt. Das ist, es hätte noch alles Jotijange. Und es ist, wie es ist. Das ist, können wir uns alle dieser Tage, glaube ich, auch vor allem mal mehr auf die Fahne schreiben. Weil, was willst du machen? Du kannst dich in jedwede Emotion steigern und kannst sagen, boah, ist das alles Kacke. Noch niemand hat die Welt besser gemeckert.
Ja.
Es ist noch nie besser geworden, indem man nur gemeckert hat. Ich finde, man darf diese Emotionen und diese Sachen nicht ausklammern. Das ist auch das, was mir sehr oft auf die Füße innerlich gefallen ist, weil ich eben keinen Bock auf schlechte Emotionen hatte. Weil Lena Schirm steht immer für gute Laune, steht für, ich bin am Strahlen. Der Name Elena bedeutet es ja auch aus dem Griechischen, von Helena übersetzt auch noch, die Strahlende. Und das ist viele Strahlen, also wo viel Licht, da kann auch mal viel Schatten sein. Und das kann man eine Zeit lang immer wegdrücken, immer schön unter den Teppich kehren. Aber irgendwann hast du gar nicht mehr so viel Kraft in den Füßen, dass das nicht drunter hervorkommt. Und das ist bei jedem Menschen so. Wir haben eben, und da kommt auch diese Polarität, die wir innerlich haben, auch da muss es in Balance sein. Und wenn ich muss mich auch mal mit diesen unschönen Sachen auseinandersetzen können und auch das mal mir vor Augen halten und auch mal rauslassen, das mache ich auch für eine Zeit lang mal, damit eben das andere wieder ganz frei schwingen kann. Und ich finde, dass diese Balance, das ist ja so ein bisschen auch die Zauberformel unserer Gegenwart, ne? So das ganze Work-Life-Balance oder wie man das alles so nennt. Ich würde sagen, wir brauchen da zunächst mal die Inner Balance anstatt die Work-Life-Balance.
Genau, und ich glaube, wir brauchen einfach die zu uns passt, die zu Elena passt, die zu Jan passt. So. Das ist halt die, und die kann man mit Sicherheit inspirieren lassen durch Vorträge, Online-Kurse und und Bücher, so, aber am Ende des Tages müssen wir uns das natürlich schon irgendwo auch, müssen wir rausfinden, so, wo sind wir denn da welche, was entspricht uns, so, und das merke ich eben auch in diesen Tagen, also mir ist selten so klar geworden, dass eben gerade in der Krise, in der Pandemiekrise, es wirklich einfach überhaupt nichts nützt, zu lamentieren. Ich meine, weißt du, also in den großen Krisen hat man, also in der Finanzkrise hätte man sich sicher mal sagen können, Mensch, da habe ich aber auch aufs falsche Pferd gesetzt. Verdammt nochmal, da habe ich jetzt richtig was in den Sand gesetzt. Kacke. Ist blöd, kriegt man natürlich dann auch nochmal irgendwie noch ein bisschen Häme von außen. Das tut dann auch nochmal extra weh, obwohl man sich schon über sich selber genug ärgert. Das fällt halt alles aus jetzt gerade. Und es hat für mich jetzt auch nicht mit Good Vibes Only zu tun, wenn man sagt, dass das wirklich jetzt nur zusammengeht.
Ich glaube, das Wort Hingabe ist da extrem wichtig. Das ist ein Buch, mit dem ich mich sehr viel befasst habe. Das heißt, das Experiment Hingabe. Kann ich jedem empfehlen. Dieses Wort Hingabe, das hatte für mich ganz lange Zeit mit, oh, das ist aber hier schwach, ich gebe mich hin, ich bin machtlos, da bestimmt jemand anderes. Nee, Hingabe heißt eigentlich nur, dass ich mich nicht gegen das, was gerade ist, sperre. Und da irgendwie so mitfließe. Und das, glaube ich, auch generell diese Kunst, immer wieder in der jetzigen Lebensphase, die wir haben, immer das Beste aus der Situation zu machen. Und auch Balance lässt sich halt da nicht zu, finde ich, so zementieren. Dass man sagt, okay, jetzt habe ich hier eine Balance gefunden aus innen und außen und dann ist das so.
Ja. Nee. Es ist ja, glaube ich, aber auch sehr eindeutig, weil das Thema Hingabe, Akzeptanz, Ich habe es in einem Buch, ich glaube von Dieter Lange habe ich das gelesen. Da ist es wirklich egal, ob du den Schamanen fragst, ob du den Buddhisten fragst oder ob du den Neurowissenschaftler fragst. Die werden halt alle sagen, das ist der Schlüssel. Also, wie hieß es da? Perception is everything. Also im Grunde, ja, Hingabe, Akzeptanz, das ist der Schlüssel zum Glücklichsein beziehungsweise zum Fließen. Mhm. Und mit dem Leben fließen würde ich jetzt mal schon sehr mit einem Gefühl von Glück und Erfüllung so zusammenbringen.
Das ist ein wenig Anstrengung, ne?
Was mir gerade noch so ein bisschen, was ich total spannend fand, du sprachst vorhin von bodenständiger Spiritualität, was ich total gut finde. So, weil ich merke, dass in der heutigen Zeit schnell mal, wenn jemand so ein bisschen Kritik an dem üben will, was man so tut, wenn man im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Coaching und so weiter reingeht, dass es dann schnell mal heißt, ja, das ist mir jetzt aber zu ESO.
Ja, und das ständig zu hören.
Aber es wird so ein bisschen, das wird aber auch so ein bisschen, der Begriff wird so ein bisschen missbraucht, dafür so einfach mal so Kritik mehr oder weniger so raus, flapsig rauszuhauen, was ich gar nicht so besonders gut finde. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, wie du siehst du einen Unterschied zwischen Esoterik und Spiritualität?
Ja, das ist, ich finde...
Weißt du, was ich meine, oder führt das jetzt zu weit?
Das ist so eine verschwimmende Grauzone. Also wie gesagt, Spiritualität ist für mich, also wenn ich jetzt ein eigenes Wikipedia in mir habe, dann ist für mich die Spiritualität eben halt das, was aus mir kommt. Wie ich vorhin sagte, so meine Seele, der Spirit, der Geist. Einfach das, was ich mitbekommen habe, also ich sehe meinen Körper immer als Gefäß sozusagen oder als Auto. Mhm. Ich sitze in diesem Auto meines Körpers und ich fahre damit über diese Autobahn. Mein Verstand sitzt am Steuer oder das Ego, nenn es wie du willst, auch oft noch dabei. Wobei ich würde das Ego vielleicht auf den Beifahrersitz setzen. Immer in der Auto, in dem Autobild bleiben. Das Ego sitzt auf dem Beifahrersitz. Und das Ego, das krapscht uns ja immer und immer wieder ins Lenkrad rein, haut uns den Gang raus, versteht nicht, dass das Leben auch mal ein bisschen ruckelt, wenn es den nächsten Gang schaltet. Und lenkt uns ganz gerne in jedwedes Schlagloch rein. Mhm. Und dann sitzt aber auch der Spirit, die Seele, nenn es wie du es willst, auf dem Rücksitz. Und flüstert immer so rein, warte, eigentlich musst du her. Und das Ego und unser Verstand, alles ist aber so laut, dass wir das auch oft gar nicht kapieren. Und manchmal braucht es halt erst einen Motorschaden, damit wir checken, oh Mann, da waren wir jetzt aber ganz schön zu schnell auf der Autobahn unterwegs. Oder oh, jetzt kommen wir von diesem Rastplatz nicht mehr weg, weil wir da zu lange im Kofferraum der Vergangenheit gewühlt haben. Also, das ist für mich so die Spiritualität, zu schauen, okay, warte mal, was hat denn die Stimme auf dem Rücksitz, der ich so lange nicht zugehört habe, weil Kinder können das, und deswegen ist es so schön, dass du Elvis dahingehend seinem Ruf gefolgt bist, weil Kinder sind eigentlich für mich so die Verkörperung von Spiritualität. Mhm. Die lassen jede Emotion fließen, die weinen und sind 5 Minuten später wieder happy.
Ja.
Und haben nicht so viele Knoten und Anspannungen in sich drin. Da können wir uns alle echt eine Scheibe von abschneiden. Und das ist für mich die Spiritualität. Esoterik ist für mich vielleicht etwas, was sich drumherum situiert. Ich kann ja auch auf dem Weg meiner Spiritualität sein und nehme da was Esoterisches mit zu. Und zwar, dass ich persönlich habe meine Passion entdeckt, so meine Guilty Pleasure, Astrologie. Mhm. Ich finde es unglaublich spannend zu verstehen, wie Planeten auf uns einwirken. Total. Oder was Planeten in unserem Geburtschart mit uns machen.
Das machen wir dann in der zweiten Podcast-Folge, okay? Dann
genau.
Dann hätte ich ein paar Fragen zu.
Ich mache da gerade auch einen kleinen Kurs in Astrologie.
Sehr gut.
Und ich finde, die Esoterik sind Hilfsmittel dafür. Tuning, vielleicht könnte man es als Tuning-Werkstatt betrachten. Und das ist so meine persönliche Auffassung davon. Ja. Und leider ist Esoterik natürlich auch sehr schnell verschrien mit, da sitzt man jetzt halt eben nur noch mit seinen Räucherstäbchen und möchte 1 Meter über dem Boden schweben, weil der erstrebenswerteste Zustand die Erleuchtung ist.
Ja.
Da kann ich für mich ganz klar sagen, der laufe ich nicht hinterher, sondern ich bin mit beiden Beinen gerne mal Head in the Clouds oben und will gerne verstehen, irgendwie ist immer mehr, was ich irgendwo vermute. Bin aber dabei gerne mit beiden Beinen noch auf dem Boden. Deswegen schließt sich für mich jetzt auch nicht das Tarotkartendeck mit der Flasche Rotwein aus oder das Meditationskissen mit der durchgetanzten Nacht im Club.
Genau, solange du halt weißt, wie du eben diese Bodenständigkeit für dich eben auch immer wieder erreichen kannst und sie irgendwie Teil deines Seins ist so. Und ich glaube, das finde ich, das schließt sich auch wieder herrlich der Kreis. Ich glaube, so hatte ich deine bodenständige Spiritualität verstanden. Das finde ich herrlich. Und ich glaube, das ist genau das, was es eben braucht, wenn man auch, du sprachst ja vorhin auch von Künstlermanagement, von beratender Tätigkeit in dem Bereich. Ich glaube, das sind die Dinge, die besonders in den kommenden Jahren und in diesen Zeiten ganz wertvoll sind und noch vielleicht wertvoller werden und für Balance sorgen können dürfen. Und das
Es ist da steckt, glaube ich, für uns alle drin die Zufriedenheit.
Sag mal so, 3 Bücher, 3 Filme und 3 Routinen, die dein Leben verändert haben oder noch laufend verändern. Kannst du das sagen?
Wenn ich bei den Routinen anfange, dann war es tatsächlich vor allem die Meditation.
Ah ja.
Dass ich, gerade wenn man einen sehr wachen Geist hat, der bedarf ganz gerne mal Beruhigung.
Ja.
Es war ein unglaublicher Gamechanger für mich, morgens zu meditieren.
Machst du wirklich regelmäßig, jeden Tag? Wenn ich das fragen darf?
Mittlerweile schon, weil ich bin Frühaufsteher und bei mir ist direkt der Geist so schnell angeknipst. Und da versuche ich dann die Zeit, die ich vielleicht früher wach bin als manch anderer Mensch, die ich auch sehr genieße, weil man hat die Welt noch so ein bisschen für sich, die versuche ich dann aber damit zu deckeln, dass ich trotzdem in einer Ruhephase noch bin und da den Geist dann beruhige, indem ich meditiere. Das geht mal besser, mal schlechter. Und oft ist es dann auch wirklich ganz profan, bei YouTube mal kurz eine Meditation suchen für das Thema, was man gerade hat.
Ah, okay. Sogar so konkret. Ja. Cool.
So konkret. Also ich setze mich nicht immer nur dahin und bin die Ruhe in Person, sondern schaue dann einfach, ach, das ist gerade los, gucke ich mal, ob es dazu eine Meditation gibt.
Okay.
Das ist eine ganz wichtige Routine für mich gewesen. Dann sich überlegen, dankbar, wofür man dankbar ist, morgens schon. Und da mal auch das ist außen wegzulassen, mal erstmal nicht zu Social Media, nicht sofort Impulse von außen zu bekommen, sondern mal zu checken, was ist denn gerade und von wo aus starte ich in den Tag? Und es ist tatsächlich so, so wie der erste Ton gesetzt ist, so läuft der Tag irgendwo unterbewusst durch. Und das war auch extrem lebensverändernd für mich.
Ah ja, super.
Und das sind echt einfache Dinge. So, hey, ich bin gerade gesund, ich kann gerade atmen oder aber auch, oh, ich finde es gerade richtig toll, in Berlin zu sein, weil hier kann man so viel erleben, außerhalb von Corona-Zeiten.
Ja, ja.
Und dann war eine Routine, die sich gerade auch erst so nach und nach für mich einschleicht, wirklich reden. Reden in einem Moment, wenn mich was beschäftigt in Beziehungen. Und in jedweden Zwischenmenschlichen. Dass man das nicht erst mit für sich nimmt und das erstmal so alles auskäst. Man muss jetzt nicht direkt reingehen und konfrontativ. Aber wenn ich merke, dass mich so Dinge ein bisschen länger beschäftigen, wirklich reden. Ist vielleicht nicht so, dass die Routine schlechthin, die man oft hört. Aber da immer wieder zu merken, okay, ich muss mich mitteilen, ich muss kommunizieren. Der andere kann nicht hinter meine, auch wenn ich Menschen schnell suggeriere, das Herz auf der Zunge liegen zu haben, der kann trotzdem nicht immer hinter den Samtvorhang gucken, der irgendwo noch da hängt.
Das ist auch eine gute Fähigkeit. Das ist auch was also, Also dankbar sein für die kleinen Dinge und das sind beides so Sachen, wenn,
Das sind so drei schöne Routinen, die ich mir... Oh, schön. Vielleicht, wenn ich noch eine vierte hinzufügen darf, ist dies ganz simpel, müssen durch ein Dürfen zu ersetzen.
Ah, sehr gut.
Wenn ich immer sage, ich muss jetzt aufstehen, ich muss jetzt zur Arbeit, ich muss jetzt... Das hört sich erstmal komisch an, dass ich darf, aber das beruhigt den Verstand ungemein, wenn der nicht immer muss.
Ich weiß total, was du meinst. Finde ich sehr, sehr gut. Auch bitte, ich schreibe es mir auch nochmal auf. Danke für den Hinweis.
Und Bücher. Sehr wichtig war für mich Das Jetzt von Eckhart Tolle.
Ja.
Damit hat bei mir eigentlich alles so angefangen, zu verstehen, was denn überhaupt Ego ist.
Ja, ist krass, ne?
Und dass das getrennt ist und was ein Schmerzkörper ist. Und ich habe jahrelang mich total damit identifiziert, dass ich immer so dahingelatscht bin, wo ich mir immer wieder auf Sauerländisch gesagt eine Klatsche abgeholt habe. Und dass das aber irgendwas ist, was dich steuert, wie eben besprochen, das Ego so auf dem Beifahrersitz.
Ja.
Und sich davon zu trennen, das gibt unglaublich viel Freiheit.
Super.
Und ja, das war extrem wichtig für mich. Dazu dann noch Das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl.
Ja.
Also so da zu verstehen, dass da einfach auch Glaubenssätze, was das ist, innere Anteile, was uns einfach steuert. Und das ist ganz viel das Unterbewusstsein.
Absolut. Also ich finde auch das Buch, auch wenn ich es bisher nur so in Teilen mal so angelesen habe, ist auch nicht durch Zufall ein Bestseller.
Und das, da kann man ganz schön und einfach, ohne sich viel mit tief mit diesen Themen zu beschäftigen, die erklärt das ganz schön, salopp, entspannt und in einem sehr einfach zu verstehenden Schnack, was da denn einfach unten bei uns in der Steuerkammer da los ist.
Ja, voll.
Und dann, ich glaube, es war sowas wie Harry Potter noch, wenn ich mal so ganz früh denke. Weil ich hatte immer schon diesen Hang zu der Magie oder zu Sachen, die einfach nicht so wissenschaftlich und simpel zu greifen sind.
Ja.
Und das ist sowas, wenn ich mal so rückblickend gucke, haben mich immer so Sachen inspiriert, die nicht so schnell zu greifen und zu verstehen waren. Und vielleicht hat da sowas wie Harry Potter
nochmal. Du, also auch da würde ich sagen, bist du einfach nicht alleine. Und es ist kein Zufall, dass es ein paar Leute auf dieser Welt gibt, die doch diese Bücher gelesen haben. Ja, spannend, total.
Hat mich sehr begleitet, weil er war elf, als das alles anfing mit den ganzen Büchern. Und das hat mich total irgendwie in der Entwicklung begleitet. Immer diese Suche nach mehr.
Ich glaube aber auch, also auch in der Verhaltenstherapie oder auch in der Psychoanalyse ist durchaus auch Harry Potter ein Thema in Therapien. Also da habe ich immer mal wieder von gehört, so wo einfach
ich meine, guck mal, die Menschen werden in Häuser eingeteilt dort, also wenn man ein bisschen kennt. Also eigentlich, ja, vielleicht könnte man es mal analysieren, finde ich spannend.
Ja, also mir ist das immer mal wieder so in Gesprächen begegnet, wo ich dachte, okay, das kann jetzt auch mal wieder kein Zufall sein.
Das
spannend,
stimmt.
Cool.
Bei Filmen, ich schlafe immer so schnell ein bei Filmen.
Das geht mir auch so. Das hat nichts mit der Güte des Films zu tun, muss irgendwelche anderen Gründe haben. Ja.
Das tut mir auch unfassbar leid dann immer, auch für mein Gegenüber oder für denjenigen, der neben mir sitzt, der dann schon immer am Anfang des Abends sagt, ach komm, eigentlich brauchen wir doch den Film nach dir mit gar nicht aussuchen, weil du schläfst ja eh in 10 Minuten.
Das ist ein schönes Argument, ja.
Und wenn ich da so, da kommt mir jetzt kein Film, der jetzt, ich glaube, die Filme haben unterbewusst jeweils so ganz, ganz viele kleine Teile zu beigetragen. Weil wenn ich so in den Rückspiegel gucke, kann ich dir sagen, warum mir gewisse Filme gefallen haben. Warum mir in einer gewissen Lebensphase, weiß ich nicht, eine Bridget Jones gefallen hat, die in jeden Fettnapf gelatscht ist. Mhm. Und irgendwie eigentlich nur ganz auf der Suche nach Liebe irgendwo ist. Oder warum es irgendwie ein Matrix war, weil es irgendwie verschiedene Sphären. Und wenn man das alles zusammenpackt, könnte ich ganz schwer einen so herausstellen.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich könnte es auch nicht. Ich könnte es überhaupt nicht. Als ich gerade die Frage aussprach, dachte ich, ach du Schande, gut, dass ich die nicht beantworten muss. Nee, weil es eben ganz, auch in bestimmten Situationen immer Fragmente aus Filmen sind und auch ein Lebensgefühl, was man, glaube ich, in so einem Film hier und da mal so aufschnappt, was dann zur eigenen Lebenssituation passt und sich da so ein bisschen implementiert. Also, ja.
Und da kann man ja immer das für sich rausziehen. Ich glaube ja ganz fest daran, dass nichts im Leben ohne Grund passiert. Dass wenn ich jetzt gerade, irgendwas zieht mich hin, diesen Film zu gucken, und sei es damals vielleicht diese Serie Sex and the City, die kann ich auch in jeder Lebensphase irgendwie neu gucken und ziehe mir immer was anderes raus.
Ja.
Dann geht irgendwas während so einer Folge, und wenn es nur ein Satz ist, ja irgendwie mit mir in Resonanz, und aus dem Grund sollte ich vielleicht diese Folge schon gucken. Kann man so ein bisschen auch gerne mit so Netflix-Orakel spielen.
Stimmt.
Okay, was läuft mir da gerade über den Weg?
Ja.
Okay, vielleicht mal gucken, was da Wichtiges drinstecken könnte.
Ach,
oder so. Und deswegen würde ich da sagen, es ist die Filmindustrie als buntes Potpourri an sich, die mir viel gegeben hat.
Hast es auch das wieder, hast du wunderbar auf den Punkt gebracht. Elena, ich habe mich total gefreut über dieses schöne, inspirierende Gespräch.
Und, danke, Jan. Danke für den Raum, ja, den du mir dafür gegeben hast. Oder den du aufgemacht hast.
Eine große Freude. Und bitte bestell ganz herzliche Grüße in Adlershof, wenn du die da alle hoffentlich gesund und in bester Laune und Freude wiedersiehst bald.
Ja, werde ich.
Sehr schön.
Du auch. Du Gut. auch. An den kleinen Elvis.
Ja, du, der hört sich das mittlerweile aufmerksam an. Also gib dann auch Feedback, wenn dich es interessiert. Ich werde es dann weiterleiten an dich.
Kinder sind die besten und schärfsten Kritiker.
Absolutely. Hm? Ich halte dich auf dem Laufenden.
Danke Gut, dir.
Ich danke dir. Alles Gute. Tschüss.
Tschüss. Tata.
Das war drei Fragen von Elvis. Heute mit Elena Schirm. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Danke, Elena, dass du da warst. Ich packe alle Infos zu Elena in die Shownotes. Folgt ihr auf den sozialen Netzwerken, denn da wird noch so einiges kommen in naher Zukunft, da bin ich sicher. Und außerdem müsst ihr natürlich reinhören in den Podcast mit Schirmscham und Merget, den sie mit Sebastian Merget zusammen macht. Und ja, da freue ich mich jede Woche drauf. Ansonsten danke ich euch für Kritik, Anregungen und Ideen unter dreifragen@janlöchel.de. Und wenn ihr Lust habt, erzählt doch euren Freunden von diesem Podcast. Und sollte er euch gefallen, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes. Ihr kennt das ja. Ansonsten ja, bis nächste Woche, wenn es wieder heißt: Drei Fragen von Elvis.